Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Vor kurzem waren meine Lebenspartnerin und ich auf Madeira eine Woche lang. Mitten in der kalten Jahreszeit war es wunderschön, das war noch nicht so wie jetzt hier. Da hatten wir 20 Grad und Sonnenschein auf dieser portugiesischen Atlantikinsel. Die Hauptstadt dieser Insel ist Funchal mit rund 100.000 Einwohnern. Was macht man da? Es ist die sogenannte Blumeninsel. Man schaut sich Gärten und Pflanzen und sowas an. Und das tun auch viele, die direkt mit den großen Kreuzfahrtschiffen direkt am großen Terminal in Funchal anlegen. Da sind dann teilweise zwei oder drei riesige Kästen, die täglich Tausende von Touristen ausspucken, die sich dann für einen Tag über die Insel verteilen, sei es nur in Funchal oder bei Rundfahrten zu den verschiedensten Sehenswürdigkeiten. Nicht nur deshalb ist Madeira bekannt, sondern bekannt ist sie vor allem auch geworden aufgrund eines Mannes, der von dort herkommt, und zwar der Fußballer Cristiano Ronaldo. Er kam nämlich aus den armen Vierteln Funchals und arbeitete sich dann nach oben. Nach ihm ist der Flughafen benannt und an vielen Stellen auf der Insel hängen große Poster von ihm. Er ist quasi, würde ich mal sagen, allgegenwärtig, denn er ist eine der besten Werbungen dafür, genau diese Insel zu besuchen. Doch als ob das nicht schon alles genug ist, gibt es direkt am Hafen in Funchal, also in bester Lage, da wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen und alle Touristen vorbeikommen, auch noch ein eigenes Museum von und über ihn. Über ihn das CR7-Museum. C für Cristiano, R für Ronaldo, 7 ist die Rückennummer von ihm. Vor dem Museum steht er schon mal selbst als goldene Statue. Breitbeinig und mit einem großen Gemächt, wie er halt so ist. Darunter eine Platte mit der Inschrift Weltbester Fußballer. Menschen stellen sich neben ihn oder umarmen ihn oder reichen ihm einfach eine Hand und lassen sich so fotografieren. Und ich gebe zu, von mir gibt es auch ein Bild mit ihm. Am späten Nachmittag sind wir dann rein in das Museum, kostet nur 5 € Eintritt, kann man also gut mal machen. Oben, wenn Sie reinkommen, eine Riesenfläche mit lauter, wie nennen wir das heute, Merchandise-Artikel, also Fanartikel wie Kulis, Mäppchen, Rucksäcke, Trikots, das ganze Programm, was man alles braucht oder auch nicht braucht. Und wenn man da eine Treppe runtergeht, kommt man in eine gewaltige Halle. Und dort ist alles von und über ihn ausgestellt. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Pokale, Trophäen, Medaillen, Auszeichnungen in großen Glasvitrinen. Man kann das alles gar nicht fassen. Und was ich das erste Mal auch in live gesehen habe, war der sogenannte Henkelpott. Den gewinnt man, wenn man mit seinem Team die Champions League gewinnt, dann gibt es diesen großen Henkelpott. Ich hatte ihn noch nie in live gesehen. Diesmal war es dann so. Es war unfassbar. Eine ganze Halle voller Auszeichnungen. Klar, 5-mal Weltfußballer, 3-mal Europas Fußballer des Jahres, 4-mal Spaniens Fußballer des Jahres, mehrfacher Rekordtorschütze, 4-mal goldener Schuh, als bester Torschütze Europas, 140 Tore Champions League und. Klar, wo will man denn das alles zu Hause im Wohnzimmer unterbringen? Das ist schon schwierig. Mit 12 Jahren ging der von zu Hause weg auf eine Fußballschule nach Lissabon. Nicht ganz einfach, jünger als ihr jetzt seid in Konfi, weg von zu Hause auf ein Fußballinternat, fernab der Heimat, das ist schon eine große Entscheidung. Real Madrid, Manchester, Juventus, Turin, nochmal Manchester, jetzt Saudi-Arabien und im letzten Jahr verdiente er, so habe ich nachgelesen, sage und schreibe läppische $275 Millionen. Da kann man schon mal einen Urlaub von machen, oder? Er ist der bestbezahlte Sportler der Welt. Mittlerweile 41 Jahre alt und in diesem Sommer bei der WM in den USA will er seine Mannschaft Portugal noch einmal zu einem großen Erfolg führen. Ich habe noch nie einen längeren Wikipedia-Artikel gelesen als über Ronaldo. Wenn Sie das mal aufrufen, haben Sie das Gefühl, Sie stehen vor einem Buch. So lange müssen Sie scrollen, ich bin gar nicht bis zum Ende durchgekommen. Ja, klar, es gab dann auch die Vorwürfe von Vergewaltigung und Steuerhinterziehung, wie das dann manchmal auch so ist, das gehört auch dazu. Genauso wie die wunderbare Bezeichnung Gockel aufgrund seines stolzen Gehabes auf und abseits des Platzes. Viele mögen ihn, andere eher nicht, was auch immer. Ich habe das alles gesehen und habe mich dann irgendwann mal gefragt, was bleibt eigentlich von dem Mann übrig? Was bleibt alles von dem Mann übrig? Man kann natürlich jetzt sagen, hier, das ist ein großer Egomane, einer, der immer vorne ist, der immer schön aussieht und gut aussieht und ein großes Trara um sich herum macht, mit dem man nichts zu tun haben will, dann stopft man ihn in eine Schublade und fertig aus, vorbei. Einfach ein Selbstdarsteller, ich. Kann man machen und dann ist man mit ihm auch fertig. Aber vielleicht gibt es noch was mehr. Da lese ich bei Wikipedia, und das hatte ich ja vorher auch schon mal in der Presse gelesen, dass Ronaldo sozial sehr aktiv ist. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, bei dem Geld würde ich auch mal 10 Euro spenden. Aber nein, der hat schon eine große Stiftung am Laufen, über den sehr, sehr vieles finanziert wird, was man so in der Presse nicht immer mitbekommt. Und anscheinend spendet er prozentual mehr als mancherlei andere, die ebenso vermögend sind. Das bleibt hängen. Viele werden sich erinnern, denen über diese Stiftung, diese Ronaldo-Stiftung, geholfen werden konnte, die gefördert wurden. Was bleibt? Das bestimmt. Was bleibt noch? Die Freude, die er Menschen gebracht hat durch seine manchmal sensationellen und einzigartigen Tore. Wenn Sie in diesem Museum sind, sehen Sie da eine wunderbare Auswahl der Best-of-Tore. Und sie staunen, was man alles so machen kann mit dem Ball. Und was mich besonders in dem Museum fasziniert hat, war eine Vitrine, wo lauter Post von Kindern drin war. Kinder, die Ronaldo als ihr großes Vorbild auserkoren haben und ihm wunderbare Dinge geschrieben haben. Viele sind durch ihn überhaupt erst zu dem geworden, was sie heute sind. Viele haben eine Fußballerkarriere angefangen. Viele sind zum Sport gekommen, weil sie diesen Mann so toll fanden. Vieles kriegt man gar nicht mit, aber ich glaube, allein durch das, was er dargestellt hat, hat er eine Menge bewegt. Einer war, und da musste ich besonders schmunzeln, einer aus Polen hat ihn sogar zu seiner Kommunionfeier extra eingeladen. Ein ganz liebevoller Brief war das. Ja, sowas. Was bleibt hängen? Ich glaube, es ist mehr als nur Zahlen, Trophäen, Pokale, Medaillen und Auszeichnungen. Ich glaube, was hängen bleibt, ist das, was er auf der anderen Seite auch vielen Menschen mitgegeben hat. Ist es nicht das letztlich, was wichtig ist? Nicht, was wir selbst erreicht haben an Auszeichnungen, an Geld oder materiellen Besitz, sondern das, was wir anderen Menschen weitergegeben haben, ihnen Gutes getan haben? Mag sein, dass das eine mit dem anderen manchmal zusammenhängt, aber trotzdem, was soll von uns, die wir heute hier sind, mal hängen bleiben? Ist es nicht das, was der Psalm 90 meint, wenn er sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden? Dass du mal die Perspektive einnimmst, von hinten mal auf dein Leben zu gucken, vom Tag X aus, wo keiner weiß, wann der kommt, aber einfach mal so tun, als ob. Was siehst du da? Was möchtest du, dass andere da sehen? Und was möchtest du, dass einmal über dich erzählt, gesagt und mitgeteilt wird, wer du gewesen bist? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es geht nicht darum, nur nach vorne zu schauen, Was will ich noch erreichen? Was will ich noch machen? Was steht noch auf meiner Bucketlist? Diese Bucketlist ist die Liste der all der Dinge, die wir noch tun wollen oder tun möchten, unbedingt. Was ist wirklich wichtig? Ist es nicht das, was ich anderen weitergegeben habe, womit ich andere geprägt habe, womit ich anderen eine Freude gemacht habe, wo ich da war, als ich gebraucht wurde, wo ich die Not des anderen gesehen habe und nicht so sehr mit mir selbst beschäftigt war? Ist es nicht wichtig, andere Menschen zu inspirieren für ihr Leben? Habe ich Menschen begleitet in ihrem Leben? Habe ich Menschen auf das Leben gut vorbereiten können? Ist es nicht das, was letztlich bleibt, jenseits dessen, was ich für mich privat, persönlich erreicht habe? Was zählt? Und natürlich die Frage, die sich anschließt, was zählt eigentlich am Ende bei Gott? Was hat ein langes Haltbarkeitsdatum oder noch besser, was hat Ewigkeitswert? Jesus sagte mal in der Bergpredigt, Klammer auf, die ist zwar eigentlich nur ein Hügel, Klammer zu, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Das ist also was anderes als Trophäen, Auszeichnungen, Medaillen und Pokale. Aber ich habe Ihnen ja versucht beizubringen, Ronaldo ist mehr als nur das, was man da optisch sieht in diesem Museum. Was ist gemeint mit Schätzen im Himmel? Zunächst das, dass wir uns ausrichten auf Gott und nicht auf all die vergänglichen Dinge in unserem Leben, die wir glauben zu haben, zu brauchen und die sich dann manchmal so furchtbar schnell verflüchtigen und sich in Luft auflösen. Hat jeder von uns schon mal gemerkt. Und was heißt das praktisch, sich auf Gott bzw. den Himmel ausrichten? Ich glaube, wer Gott liebt, bleibt nicht dabei stehen, sondern wird tätig. Glaube wird in der Liebe tätig werden und auch das Vertrauen in Gott wird tätig bleiben. Tätig werden. Liebe wird praktisch. Und dann sind wir bei den Dingen, wo ich glaube, dass die Ewigkeitswert haben. Drei Dinge möchte ich Ihnen heute Morgen kurz mitgeben. Nächstenliebe, Großzügigkeit und Teilen. Nächstenliebe, den anderen zu sehen, zu trösten, ihn zu ermutigen, ihm beizustehen, ihn zu begleiten, ihm zu danken, ihn wertzuschätzen, einfach den anderen, den Nächsten im Blick zu haben, das ist gemeint. Ich denke zurück an die Olympischen Spiele, und zwar an einen norwegischen Skifahrer mit dem Namen Atle Lee McGrath. Einer der aktuell weltbesten Skifahrer. Der hatte nach dem ersten Durchgang im Slalom geführt und stand dann als letzter oben im Starthaus. Er hatte alles in seiner eigenen Hand, er brauchte nur noch durch den Stangenwald runter und hatte einen ordentlichen Vorsprung. Und dann passierte das ganz Schlimme, er schied nach einem Fahrfehler aus, nicht so dramatisch wie unsere Lena Dürr, die schon am ersten Tor einfädelte. Aber Ausscheiden ist Ausscheiden. Und dann passierte etwas, was eigentlich nicht so üblich ist. Normalerweise fädeln die ein, fahren auf die Seite und dann fahren die irgendwie so ein bisschen so links, rechts mit ein paar Schwüngen runter ins Ziel und verschwinden dann rechts, links in der Ausfahrt. Dieser McGrath hat es nicht gemacht. Der warf seine Stöcke weg, ließ die Skier stehen und stapfte einfach nach links weg in den Wald hinein. Die Kameras hielten voll drauf. Und als er dort war, ließ er sich einfach nur in den Schnee fallen. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil hinter dieser Geschichte noch mehr steckt. In der Nacht der Eröffnungsfeier starb nämlich sein Großvater mit 83 Jahren nach einer langjährigen Demenz. McGrath hatte eine enge Verbindung zu ihm, so war zu lesen. Und bei der Teamkombination, einem Wettbewerb zwischen Slalom und Eröffnungsfeier, fuhr er zu Ehren seines Großvaters extra mit einer schwarzen Armbinde. Und er sagte dann, das sei das bei weitem härteste Rennen seines Lebens gewesen und vielleicht jenes, auf das er am meisten stolz sei. Später nach dem Slalom sagte er, ich musste so vieles jetzt durchstehen und wirklich stark bleiben. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen das, weil ich mich frage, was muss das für ein toller Großvater gewesen sein? Was muss das für ein großartiger Opa gewesen sein, dass sein Enkel so eine enge Beziehung zu ihm hat? Was muss dieser Opa ihm alles weitergegeben haben, ihm erzählt haben? Wie muss er mit ihm geredet haben? Ich glaube, das war ein ganz toller Opa. Nächstenliebe. Doch es geht nicht nur um die, die jetzt in meiner Familie sind, sondern auch um andere. Jesus sagt ja beim Weltgericht, ich habe diese Textstelle eben gelesen, dass es da eine Trennung geben werde und dass die bei ihm sein werden, die Hungrigen zu essen gaben, die Nackte gekleidet haben, die Kranke und Gefangene besuchte. Und das fasste er dann zusammen mit den Worten, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Ich finde, das ist eine echte Herausforderung für uns Christinnen und Christen, für uns als Gemeinde und als Kirche. Denn es geht hier um Taten der Barmherzigkeit. Da steckt das Wort Herz drin. Für wen oder was schlägt mein Herz? Das Herz dieses Opas hat für seinen Enkel geschlagen. Sonst hätte der nicht so reagiert. Wofür, für wen schlägt unser Herz? Ein Herz für die Bedürftigen haben, Mitgefühl zeigen und haben. Menschen brauchen uns. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit mehr denn je Taten der Barmherzigkeit auch seitens der Kirche gefragt sind. Die Notleidenden im Blick zu haben. Ich glaube, das sind Taten, die Bestand haben, die Ewigkeitswert haben. Schauen Sie bei sich selbst in Ihr Leben. Wer braucht Sie, wem können Sie der Nächste sein? Zweitens, Großzügigkeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. An großzügige Menschen erinnert man sich besonders gerne. Und die vergisst man auch nicht. Als ich 10 bis 12 Jahre alt war, spielte ich mit gleichaltrigen Freunden auf einem großen öffentlichen Spielplatz Fußball. War der Waldspielplatz oberhalb von Häusern, mitten im Wald in Dillenburg, wo ich herkomme. Wir hatten die Tore mit Jacken markiert, so wie wir das früher machten. Jeder spendet irgendwas und legt es dann dahin. Wir machen dann die Meter, treten wir dann ab oder schreiten wir ab und so passt das dann. Und dann spielten wir gegeneinander und dann schoss ich irgendwie ein Tor von ziemlich weit weg. Ein alter Mann ging über diesen Spielplatz spazieren, schaut uns eine Zeit lang zu und ich schätze, dass er so 75 bis 80 war. Und nachdem ich dieses Tor schoss und sich unsere Blicke trafen, sagte er, komm mal her. Dann bin ich zu ihm hin und habe gedacht, was gibt denn das jetzt? Was will der von mir? Dann kam ich zu ihm und dann drückte er mir einen 10-D-Mark-Schein in die Hand. Weil das Tor aus seiner Sicht so gut war, was ich geschossen hatte. Ich war echt baff und habe das bis heute nicht vergessen, das sind jetzt 50 Jahre her. Großzügigkeit hätte er nicht gemusst, aber ich war natürlich stolz wie Bolle. Wahnsinn. 10 D-Mark für ein Tor, das war damals eine Menge Geld, Anfang der 1970er Jahre. Anderes Beispiel, ich habe da einen alten Herrn besucht, den Anlass weiß ich gar nicht mehr, es war um die Mittagszeit, andere waren auch da. Und dann sagte der, so, wir fahren jetzt zum Mittagessen nach Wissenbach in die Bauernstuben. Da habe ich gesagt, ja wunderbar, dann gehe ich jetzt nach Hause. Sagt er, nein, du kommst mit, ich lade dich ein. Ich rufe zu Hause an, okay, alles klar, ich fahre mit. Und dann durfte ich dort in den Bauernstuben mir ein Mittagessen von der Karte aussuchen. Das war damals, wir sind als Eltern, als Familie seltenst essen gegangen. Das war was ganz Besonderes, in Ausnahmesituationen ist man mal essen gegangen. Und dieser alte Herr lud mich einfach so zum Essen ein. Großzügigkeit verbinde ich damit. Nicht nur in materiellen Dingen, sondern man kann auch großzügig mit seinen Gaben umgehen, mit den handwerklichen Fertigkeiten, die man hat, oder auch mit der Gabe der Gastfreundschaft. Einfach indem man seine Gabe anderen zur Verfügung stellt. Es gibt so viele Möglichkeiten, großzügig zu sein. Drittens und letztens, teilen. Da gibt es eine große Schnittmenge mit Großzügigkeit, aber es hat noch einen anderen Akzent. Teilen bedeutet ja etwas abzugeben von dem, was ich habe, was ich besitze, was mir gehört. Das ist ja oft gar nicht so einfach. Manchmal überlegt man sich ja, wie viel Geld lege ich jetzt wirklich rein, muss das jetzt sein oder was? Manchmal fällt einem das echt schwer, was abzugeben oder was zu geben. Aber letztlich steckt dahinter der entscheidende Gedanke, dass alles, was ich habe, mir von Gott gegeben ist, mir quasi nur geliehen, nur anvertraut ist. Und wenn ich das verstehe, bekommt das Abgeben und Teilen nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ich gebe von dem etwas ab, was mir geliehen ist von Gott. Nur eine Zeit lang, denn ich kann ja eh nichts mitnehmen. Dann darf ich das tun im Vertrauen darauf, dass das, was mir verbleibt, immer noch ausreichend ist und dass ich gar nicht alles brauche, was ich vermeintlich glaube zu brauchen. Auch beim Geld ist das so. Klar, Geld hat man, darüber spricht man nicht, sagen wir. Aber die Erfahrung lehrt, teilen macht einen nicht ärmer, sondern im Gegensatz reicher. Diese Erfahrung haben schon viele heute und vor uns gemacht. Drei Stichworte zur Frage, was bleibt, was dauert an, was hat Ewigkeitswert, was kann ich selbst an Gutem hinterlassen, jenseits von dem, was ich erreicht habe. Nächstenliebe, Großzügigkeit, Teilen. Ist es nicht genau das, was wir letztlich von Gott selbst geschenkt bekommen haben? Seine Großzügigkeit über uns in unserem Leben? Seine Liebe, haben wir Wochenspruch gehört, und dass er mit uns seinen Sohn teilt. Gott hat uns in Jesus alles gezeigt, was zählt und was Ewigkeitswert hat. Lassen Sie uns das weitergeben. Und ich glaube, da kann uns sogar der Weltfußballer Ronaldo aus Funchal auf der Insel Madeira dabei ein bisschen helfen und auch inspirieren. Warum nicht? Gott hat schon so viele Menschen gebraucht, um uns etwas zu zeigen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.